Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E macht ernst. Nach einem wochenlangen Eiertanz um den Rennkalender 2021 soll es in der nächsten Woche endlich ein Update zum Reiseplan für dieses Jahr geben. Geplant könnten unter anderem Rennen in Vallelunga, Valencia und Marrakesch sein. Außerdem reden wir über die Zukunft des Formel-Rennsports und den Streckenaufbau in Diria. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und mit dabei ist auch aus der eFormel.de-Redaktion Tobi Wirtz.
Hallöchen.
Oh, es steht auf dem großen Counter für Diria 33 Tage, 3 Stunden und 3 Minuten bis zum Rennen. Die Uhrzeit, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist ja ein bisschen später, das Rennen. Nachtrennen in Saudi-Arabien, Startzeit 18 Uhr deutscher Zeit. Das passt nicht ganz mit unserem Aufnahmetermin irgendwie zusammen. Aber immerhin, 33 Tage sind's. Schnapszahl. Langsam werde ich heiß. Du auch, oder?
Ja, so langsam kann's losgehen.
Oh, wir haben ja den Saisonstart schon verschoben gehabt. Eigentlich wäre in der abgelaufenen Woche unser Rückblick auf Santiago gewesen. Santiago hat allerdings inzwischen einen neuen Termin bekommen. Wurde ja verlegt, der Saisonstart. Jetzt ist er eben in Saudi-Arabien und nicht mehr in Chile. Chile kriegt dafür einen neuen Termin im Sommer. Wann genau das ist, besprechen wir jetzt im Newsüberblick.
Nachgeholt. Der Santiago E-Prix bekommt laut des Veranstalters einen neuen Termin. Planmäßig soll das Rennen in Chile jetzt mit einem Doubleheader am 5. und 6. Juni stattfinden.
Reingeholt. Veloce Racing hat Stefan Sarrazin für die Extreme E verpflichtet.
Überholt. Der Formel E-Kalender 2021 soll ein großes Update bekommen. Vermutlich mit dabei neue Rennen in Spanien, Italien und Marokko.
Zusammengeholt. Der Formel-E-Gründer Alejandro Acker kann sich vorstellen, dass die Elektroserie eines Tages eine Fusion mit der Formel 1 eingeht.
Und abgeholt. Der Fernsehsender ProSieben Max überträgt schon ab diesem Jahr die Rennen der Extreme E live in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der neue Rennkalender für 2021, der ist ja eigentlich erst in seiner Vorstellung für die nächste Woche geplant. Trotzdem kommen jetzt endlich die ersten Infos, die ersten großen Updates an die Öffentlichkeit. Das Ganze zuallererst über unsere Kollegen und Kolleginnen bei motorsportmagazin.com. Und das zusammen mit Infos von uns und den Rennveranstaltern gibt uns so einen, naja, ich würde mal sagen, halbwegs klaren Blick auf das, was uns 2021 erwartet, Tobi. Momentan, so zum Aufnahmezeitpunkt dieser Episode, ist ja eigentlich nur Diria offiziell. 26. 27. Februar. Ob das ein guter Ort für den Saisonstart ist, das haben wir in der letzten Episode schon besprochen. Könnt ihr mit den Kapitelmarken, wenn ihr in der Podcast-App diese letzte Episode hört, mal nachschlagen, was wir davon gehalten haben. In der letzten Woche gab es dann aber noch Bestätigungen von 2 anderen Rennen, nicht wahr?
Genau, richtig. Und zwar die Rennen in Monaco und auch in Santiago de Chile wurden beide mit einem Statement vom veranstalteten Motorsportverband nochmal bestätigt. Ja, der Monaco E-Prix soll planmäßig am 8. Mai stattfinden. Das war ja auch direkt so im Rennkalender eingeplant. Und der Santiago E-Prix, wie eben im News-Überblick schon gesagt, am 5. und 6. Juni.
Da bin ich mal gespannt, denn eigentlich haben wir doch im letzten Jahr gehört, Straßenrennen, Stadtrennen mitten in den Innenstädten, das wird es in der absehbaren Zukunft für die Formel E nicht mehr geben. Das trifft jetzt nicht unbedingt auf Santiago zu, das ist ein Park mit Straßen drin, der ist halbwegs gut von der Öffentlichkeit abzuriegeln. Aber Monaco ist halt wirklich mitten downtown am Hafen. Da ist natürlich der große Vorteil, dass die Formel 1 kurz danach fährt, oder?
Genau, richtig. 2 Wochen später ist der Monaco Grand Prix und ja, in Monaco hat man sehr, 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 sehr viel Erfahrung darin, diesen Kurs mitten in der Stadt zu errichten. Und ich denke, dass da auch die Möglichkeiten durchaus vorhanden sind, das so hinzubekommen, dass keine Probleme entstehen, was Zuschauer oder Gefährdung der Einwohner angeht.
dann lass uns doch mal auf die Übersicht gucken, den möglichen neuen Formel-E-Kalender 2021. Alle HörerInnen können in die Kapitelmarke reingucken, da findet ihr einen Link zu unserem Bericht dazu. Da steht daneben Diriyah, Monaco und Santiago unter anderem der Name Vallelunga und der Name Valencia drin. Zwei neue Rennen jeweils im April. Am 10. April Vallelunga statt Rom und statt Paris am 24. April Valencia. Vallelunga, das war jetzt in der Formel E noch nie ein großes Thema. Wie kommt denn Vallelunga plötzlich da auf die Liste?
Ja, relativ einfach aus dem Grund, es ist in der Nähe von Rom. Und man hat da keine großen Schwierigkeiten, ja, die knapp 100 Kilometer sind, weiter nördlich das Rennen stattfinden zu lassen. Vallelunga ist jetzt nicht zum allerersten Mal im Gespräch. Da gab es auch schon letztes Jahr erste Gerüchte drüber, dass das ein alternativer Austragungsort für den Rom-E-Prix sein könnte. Und das ist eine Rennstrecke, die, wie sagt man so schön, bislang nicht in der Formel-E-Blase gewesen ist. Aber es ist eine vollwertige, permanente Rennstrecke, die mehrere verschiedene Streckenvarianten ermöglicht, zum Beispiel auch im Bereich von knapp 2 Kilometern.
Genau, da gibt es, ich glaube, Vallelunga, das war doch vor einigen Jahren sogar bei der Formel 1, als noch Privattests erlaubt waren, eine halbwegs beliebte Option. Irgendwie die gesamte internationale Strecke ist so, ich habe gerade mal eine Karte aufgemacht, knapp über 4 Kilometer lang. Man kann, wie Tobi ganz richtig sagt, die Strecke allerdings abkürzen. Da gibt es dann sowas 1,75 Kilometer oder sowas. Das ist der Club Circuit. Den könnte man theoretisch noch ein bisschen erweitern, wenn man irgendwelche Zufahrtsstraßen dazu nimmt. Also ich würde mal so sagen, grob 2 Kilometer könnte man Vallelunga fahren, hier und da mal eine Schikane einbauen, falls nötig. Und schwuppdiwupp, fertig ist die Rennstrecke. Das ist etwa die Länge, die die Formel E erreichen möchte, denke ich doch auch, mit ihren Rennstrecken. Und Vallelunga ist dafür eigentlich relativ gut geeignet. Wenngleich man sagen muss, das ist alles andere als eine typische Formel-E-Strecke mit sehr geschwungenen Kurven. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und mit einem Zirkel da gesessen und dann gemessen, was für einen Winkel die Kurven brauchen, damit sie Spaß machen oder so. So sieht die Strecke jedenfalls aus in der Club-Version. Und dann die andere Option für Spanien als Ersatz für den Paris-E-Prix. Denn wie gesagt, Rom ist mitten in der Stadt, Paris ist noch viel mittener in der Stadt. Da kann man momentan einfach schwer Autorennen austragen. Deswegen überlegt die Formel E, und darüber haben wir auch schon in der Vergangenheit berichtet, nach Valencia zu gehen. Ein zweites Mal in dieser Saison. Inoffiziell waren wir in dieser Saison ja schon in Valencia. Die ist ja inoffiziell auch schon losgegangen mit den großen obligatorischen Vorsaisontestfahrten. Ist jetzt keine neue Strecke. Ist bekannt eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Grundsätzlich kennen die Teams und die Fahrer die Strecke in Valencia, aber das ist eine ganz große Einschränkung. Man wird höchstwahrscheinlich nicht das bekannte Layout fahren. Und da ist noch nicht ganz klar, wie denn das dargestellt werden soll. Auch die Strecke in Valencia lässt verschiedene Konfigurationen zu. Als problematisch stellt sich beispielsweise heraus, dass die Start-Ziel-Geraden in Valencia extrem lang ist. Und da will man gerne eine etwas andere Möglichkeit schaffen. Von der Idee, eine Schikane auf der Start-Ziel-Geraden zu errichten, ist man abgerückt. Daher muss man mal sehen, ob man eine Streckenkonfiguration hinbekommt, bei der die Start-Ziel-Gerade nicht genutzt wird. Da sind aber auch noch keine Details bekannt. Möglicherweise soll das über asphaltierte Strecken passieren, die sonst als Zufahrtsstraßen genutzt werden. Aber das ist im Moment alles reine Spekulation.
Ich bin richtig gespannt, weil Valencia, wenn ich mir dieses Layout der Strecke so angucke, da gibt's eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als die 3-4 Konfigurationen, die da so natürlicherweise vorgesehen sind, zu benutzen. Man braucht ja als Rennstrecke auch eigentlich nicht mehr Konfigurationen als so 3-4. Manche Strecken haben nur eine einzige Konfiguration und haben es trotzdem in Formel-1-Kalender geschafft. Also irgendwie bin ich sehr gespannt, wie das auf dem Circuit Ricardo Tormo am Ende aussehen wird bei der Formel E. Das mögliche Datum für den ersten E-Prix in Spanien ist der 24. April. Da muss man allerdings auch dazu sagen, alle Daten, die wir heute irgendwie nennen werden, sind noch nicht in Stein gemeißelt. Also die RIA, 26. 27. Februar, das steht fest. Da fahren wir ganz sicher in 33 Tagen in Saudi-Arabien. Monaco und Santiago haben beide auch schon irgendwie ihren Termin bestätigt. Ist allerdings, ich würde sagen, nur zu 90% fest. Bei allen anderen Terminen sind es ungefähre Schätzungen. Valencia war tatsächlich die letzte Aussage, die wir auch vom offiziellen Veranstalter gehört haben. Da drangen ja Ende Dezember schon die ersten Infos irgendwie an die Öffentlichkeit, dass es Ende April, Anfang Mai soweit sein sollte. Jetzt ist Anfang Mai halt Monaco, am 8. Mai voraussichtlich. Bleibt nur noch Ende April, dann macht der 24. halbwegs gut Sinn. Ein weiteres neues Addendum zum Rennkalender. Ist es das Addendum? Ist es überhaupt das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Ist Marokko, Marrakesch. Am 22. Mai, irgendwie so, mitten im Mai jedenfalls. Das ist eine Strecke, die fährt die Formel E seit 2016 regelmäßig. Zählt im Fahrerlager zwar nicht zu den beliebtesten Strecken, allerdings ist da natürlich der Vorteil, die Anreise ist nicht so weit. Das ist zwar das einzige Rennen in Afrika, so Kontinentalafrika. Natürlich immer die große Frage, ob man die arabische Halbinsel jetzt zu Asien rechnet oder zu Afrika rechnet, aber so das, was man unter einem Kontinent Afrika versteht, da dürfte doch Marrakesch sehr wohl dazugehören. Ist allerdings relativ nah dran an Europa, ist halt Nordafrika. Das heißt, für die Teams keine weite Anreise und vor allem ist die Strecke relativ flexibel buchbar. Das hat zwar noch was zu tun mit einem Straßenkurs, das sind Straßen, die abgesperrt werden müssen, aber liegt halt am Stadtrand, da gibt's Ausweichrouten, da kommt man gut dran vorbei an der Strecke in Marrakesch. Deswegen kann man die relativ flexibel buchen und zumachen, die Straßen, und da dann ein Rennen ausrichten. Das ist, was bei der Formel E zählt. Also selbst wenn die Strecke vielleicht nicht zu den beliebtesten gehört im Fahrerlager, es ist eine Strecke, die ist da, die hat Lust auf die Formel E und die Formel E hat Lust auf Rennen. Deswegen kam Marrakesch dann doch auch schon im Verlauf des vergangenen Jahres 2020 immer wieder ins Gespräch. Und es könnte soweit sein, dass 2021 Marrakesch wieder einspringt, unplanmäßig und einen Rennenslot übernimmt. Danach, Tobi, soll es nach Südamerika gehen. Wenn wir eben im Mai in Marrakesch waren, geht's nach Santiago vielleicht weiter. Vielleicht geht's auch direkt nach Monaco, nach Santiago weiter. Und dann soll der Mexico City E-Prix nachgeholt werden.
Genau, richtig. Der soll stattdessen am ursprünglichen Berlin-Termin am 19. Juni stattfinden und dann so ein Süd- und Mittelamerika-Teil des Rennkalenders bilden, zwei Wochen nach dem Santiago-E-Prix. Ergibt ja auch durchaus Sinn, dass man die Fracht dann, wenn sie einmal in Südamerika ist, erst nach Mittelamerika schickt, bevor sie dann zurück nach Europa kommt. Da ist der 19. Juni, wie gesagt, der ursprüngliche Berlin-Termin im Kalender für geplant. Und was ist mit Berlin, mögen sich die deutschen Formel-E-Fans fragen, vor allem die aus und um Berlin herum, die möglicherweise gerne, sofern das dieses Jahr wieder möglich ist, das Rennen besuchen möchten. Da wissen wir noch nichts Genaues, aber der Termin im August steht im Moment im Raum. Wie gesagt, noch nicht offiziell bestätigt, sowieso nicht. Auch noch inoffiziell nicht bestätigt. Es ist nur der Monat August im Gespräch. Und da denke ich, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten müssen. Auf der anderen Seite, was denn mit den Rennen in London und New York ist, ist auch bislang noch absolut unklar. Da gibt's noch keine konkrete Aussage zu. Ich denke, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten.
Genau, Berlin würde also nach diesem Szenario vielleicht ja wieder den Saisonabschluss bilden, wenn halt nicht irgendwas in New York oder London frei wird. In New York war im letzten Jahr das Corona-Krankenhaus geplant, weil New York Anfang der großen Infektionswelle in den USA, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Wellen gab oder es einfach eine große Sinnflut ist, ich habe keine Ahnung, aber New York war jedenfalls ein ganz großer Hotspot am Anfang und da wurde eben überlegt, auf dem Gelände, das die Formel E für ihre Rennstrecke eigentlich benutzt, im Fährhafen von Brooklyn, Red Hook heißt der, ein Krankenhaus aufzubauen. Da ging die Infektionszahl in New York allerdings so weit zurück, das habe ich auch erst kürzlich erfahren, dass dieses Krankenhaus nie realisiert wurde. Das wurde nie gebaut, da wurde nie ein Zelt aufgebaut. eventuell könnte die Formel E jetzt also sagen, jetzt steht da ja kein Krankenhaus mehr, da stand sowieso nie ein Krankenhaus. Vielleicht könnte man da ein Rennen organisieren. Wir warten es mal ab. Was auf jeden Fall zu einem Krankenhaus wurde, ist das Londoner Excel-Zentrum. Da sollte ja in der vergangenen Saison eigentlich das Doppelsaisonfinale stattfinden mit diesem Indoor-Outdoor-Kurs. Super coole Idee. Ist dann allerdings leider nicht passiert, weil eben dieses Gelände, diese Messehallen genutzt wurden als Krankenhaus. Inzwischen ist da kein Krankenhaus mehr drin in diesen Messehallen, sondern ein Impfzentrum. Also immerhin, ich würde fast sagen, ein Upgrade. Klar ist aber auch, dass dieses Excel-Zentrum in dieser Funktion noch einige weitere Monate genutzt werden wird. Also ich denke nicht, dass bis Juli komplett London durchgeimpft sein wird. Gibt natürlich in der ganzen großen Stadt mehrere Impfzentren, aber das Excel bietet sich halt so schön an, weil da sehr viele große Messehallen drin sind und man damit sehr viel Platz sehr gut Zeug organisieren kann. Deswegen würde ich vielleicht jetzt so, das ist jetzt reine Spekulation, aber mein Bauchgefühl sagen, wir fahren nicht in London, aber eventuell trotzdem in Großbritannien. Stattdessen stand ja schon mal Silverstone im Raum, da könnte man vielleicht eine andere Streckenvariante benutzen. Brands Hatch steht im Raum, da gibt's die Indie-Version der Rennstrecke. Relativ kurz, relativ unspektakulär, finde ich. Könnte man trotzdem versuchen. Oder, mal um eine ganz neue Strecke reinzuwerfen, Donington. Tobi, das war die erste Rennstrecke, auf der die Formel E kollektiv gefahren ist. Anno 2014.
Richtig. Und es war für die, in den ersten drei Saisons war es quasi das Zentrum der Formel E. Die Teams hatten da ihre Garagen und da wurden die Vorsaisontests ausgetragen. Das wäre auf jeden Fall eine denkbare Alternative für den Fall, dass man ein Rennen in Großbritannien haben will und auf eine permanente Rennstrecke ausweichen müsste.
Weiterhin will die Formel E auch noch nach Möglichkeit selbstverständlich endlich nach Südkorea kommen. Das wäre eines der Highlights im letzten Jahr gewesen. Gab eine große Partnerschaft mit der K-Pop-Band BTS. Die sind global riesengroß und irgendwie ein Phänomen. Und die haben mit der Formel E gepartnert, um den Seoul E-Prix zu bewerben. Und letzten Endes ist nichts draus geworden. Trotzdem, von dem, was man so mitbekommt hinter den Kulissen, wäre Seoul wohl weiterhin ein Ziel, wenn auch eins in relativ weiter Ferne. Da gibt es derzeit weiterhin Beschränkungen, trotz relativ wenigen Neuinfektionen. Ich habe das vorhin mal recherchiert, ähnlich wie in Deutschland, so Kontaktbeschränkungen. Man darf allerdings immerhin 5 Leute treffen, also ist jetzt zwar auch nicht das ganz Große. Im ganzen Land gibt es momentan täglich so um die 500 Neuinfektionen. Das ist also ein Witz im Vergleich zu dem, was in Deutschland geschieht. Seoul ist aber trotzdem von diesen 500 circa Neuinfektionen täglich aktuell ein, in Anführungszeichen, Schwerpunkt. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man halt um und im Olympiastadion von Seoul fahren möchte. Ist halt ein Ort, an dem man wohl am wenigsten in Südkorea gerade irgendwo hinkommt. Trotzdem, mich würde es freuen, wenn Seoul immerhin das einzige wirkliche Fernostasien-Rennen übernehmen könnte, weil ich einfach Bock habe, durch ein Stadion zu fahren. Das andere Rennen in Asien ist schon abgesagt, Sanya. Und das andere Rennen, Jakarta, die sind jetzt auch vom Tisch. Habe ich das richtig mitbekommen, Tobi? Das ist so der letzte Punkt im Kalender.
Ja, was heißt vom Tisch? Es sind offiziell ja gar nicht auf dem Tisch drauf gewesen. Ja, das Jakarta-Rennen war von Anfang an nicht Teil des Rennkalenders. Stattdessen war da ein Rennen noch ohne Austragungsort genannt und auch mittlerweile hat man nicht mehr da von den Bemühungen gehört, ein Rennen in Jakarta stattfinden zu lassen, obwohl das natürlich groß angekündigt wurde im Voraus und auch ein 5-Jahres-Deal mit der Formel E unterzeichnet wurde, aber offensichtlich scheint sich da in Indonesien erstmal relativ wenig in Richtung Formel E zu bewegen.
Das heißt, wir halten fest, alles, was wir gerade eben gesagt haben in den letzten 20 oder so Minuten, ist noch sehr viel Spekulation. Es sind die ersten Anzeichen, das möchte ich nochmal unterstreichen, es sind die ersten Anzeichen, aber es ist noch kein offizieller Rennkalender. Der wird voraussichtlich in mehreren Schritten, in mehreren Blöcken vorgestellt werden. Ich gehe davon aus, dass die Formel E die möchte das bis Ende des Monats tun. Da bleibt jetzt nur noch eine Woche. Also ich gehe davon aus, die Formel E tut das in der nächsten Woche zusammen mit der FIA, dass vielleicht so der erste Teil des Europaabschnitts irgendwie klargestellt wird. Ob wir tatsächlich in Vallelunga fahren, ob wir tatsächlich in Valencia und Monaco fahren, das sind so Sachen, mit denen man vielleicht rechnen könnte in den nächsten Tagen. Wie es danach weitergeht, bleibt alles offen. Wir sind immer noch in der Corona-Pandemie. Da kann man sich auf keine Planung einlassen. Wir haben neulich erst von Lewis Hamilton gehört, auch glaube ich hier im E-Pod, der in der Zukunft die Formel 1 elektrisch sieht. Und ich habe mich nicht versprochen, Lewis Hamilton denkt, mittelfristig wird die Formel 1 elektrisch unterwegs sein. Und jetzt hat auch noch der Formel E-Gründer, immerhin Alejandro Agag, nachgelegt und gesagt, die Zukunft liegt im Zusammenschluss beider Serien. Jetzt bin ich mal zu deiner Meinung gespannt, Tobi. Das ist ein großartiges Thema, über das wir diskutieren wollen. Geht das? Könnte die Formel E irgendwann mit der Formel 1 sich zusammentun?
In meinen Augen nein.
Kurz und schmerzlos. So gefällt es mir am besten.
Nein. Man muss ja mal ganz klar sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Konzepte, die man da hat. Klar ist beides Motorsport, ja, klar sind beides Monoposto-Fahrzeuge, ja, aber ja, elektrischer Antrieb in die Städte reinzugehen, auf Stadtkursen zu fahren, wenn es irgendwann Corona-mäßig wieder möglich ist. Ja, ein Tagesrennformat, das ist alles, ich sag mal, ganz, ganz anders als die Formel 1. Die Formel 1 hat eine sehr, sehr lange Historie, ist ein riesig großer Wanderzirkus, ja, und hat ganz, ganz andere Prioritäten, auch in ihren Veranstaltungen selbst. Natürlich, die Formel 1 muss und will sich mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Da sind durchaus Bemühungen zu erkennen. Man will beispielsweise zukünftig nicht mehr mit Benzin fahren, sondern stattdessen synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral sind. Ja, aber ist alles eine ganz, ganz andere Richtung, in die sich die Formel E entwickelt und in die sich die Formel E auch zukünftig entwickeln will. Also ich kann nicht erkennen, dass die Schere zwischen den beiden Rennserien sich irgendwann mal wieder schließen wird, sondern tatsächlich sind das komplett unterschiedliche Ansatzpunkte, durchaus mit einem ähnlichen Problem umzugehen, ja, das Thema Mobilität zu bewerben. Aber wie gesagt, der Fokus ist halt einfach grundverschieden.
Und ich glaube, letztendlich ist das aber auch natürlich zum Großteil abhängig von den Anteilseignern. Also das sind jetzt nicht nur Alejandro Agag von der Formel E und Stefano Domenicali, der neue Formel 1 Geschäftsführer seitens der Formel 1, die das entscheiden dürften, sondern halt die Anteilseigner. Und ich glaube, die dürften einfach, weil die Serien so grundverschieden sind, was Tobi gerade schon erläutert hat, eher diesem Thema Fusion abgeneigt sein. Beide haben so ihren unique selling point. Die Formel E ist jung und grün und technologisch vielleicht viel relevanter und die Formel 1 ist halt, hat eine Riesentradition, schmückt sich mit beste Autos, beste Fahrer, beste Strecken und so weiter. Natürlich alles relativ, aber es sind halt einfach zwei verschiedene Konzepte, die da irgendwie aufeinander prallen und momentan noch nicht so wirklich miteinander verschmelzen werden. Tobi, was passiert denn aber, wenn ich mir... Also ich gucke jetzt mir die Automobilindustrie an, die ja alle sagen, oh, wir wollen elektrisch sein in den nächsten 10, 20 Jahren. Was passiert denn mit der Formel 1, wenn die nicht elektrisch wird? Also angenommen, die beiden Serien fusionieren nicht. Die Formel E hat weiterhin ein Exklusivabkommen mit der FIA, damit sie bis 2039 einschließlich die einzige elektrische Formelrennserie der Welt sein kann, zumindest im Rahmen der FIA. Was macht die Formel 1 denn dann? Die ist dann doch irgendwann gar nicht mehr relevant. Also noch viel weniger relevant für Straßenautos als jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Auf der anderen Seite, was ist denn mit den großen Pferderennen beispielsweise passiert, ja, die immer noch in Großbritannien ganz, ganz große Events sind? Auch die gibt's heute noch, wo Pferde allerdings, was die Mobilität angeht, überhaupt keine Relevanz mehr haben. Natürlich ist es so, dass da auch, ich sag mal, mit der Zeit gegangen wird, aber die Formel 1 muss nicht zwingend elektrisch werden und wie ich eben schon sagte, sie hat auch andere Mittel und Wege, da durchaus ja, umweltpolitisch besser wahrgenommen zu werden, klimaneutral zu werden und so weiter. Ja, worüber man argumentieren könnte, wäre die mangelnde Relevanz für die Entwicklung von Straßenfahrzeugen. Aber wenn wir da mal ganz ehrlich sind, das ist ja zum Teil jetzt auch schon der Fall. Ja, was hat der 0815 VW Golf-Fahrer davon, dass Lewis Hamilton an seinem Frontflügel noch einen zusätzlichen Flap hat in seinem Formel 1 Mercedes? Okay, es sind jetzt natürlich mit VW und Mercedes zwar unterschiedliche Hersteller, aber ich glaube, das Prinzip wird klar. Relevanz für die Straße ist von jeher überschaubar geworden. Nicht nur in der Formel 1, sondern auch bei vielen anderen Motorsportserien. Und das ist ja auch etwas, womit sich die einzelnen Hersteller in der Formel E zum Teil zurückgezogen haben. Audi, wenn ich mich da recht erinnere, die beispielsweise gesagt haben, dass das, was sie aus der Formel E für die Straße lernen können, einfach ausgeschöpft ist.
Ja, das war BMW, aber ich glaube, die Argumentation trifft trotzdem zu. Was wird denn dann aus der Formel 1? Einfach so eine Showserie, genau wie Pferderennen in Großbritannien auf der Trabrennbahn auch zur Show sind? Ist die Formel 1 dann in 10 Jahren einfach nur noch zur Show? Ist sie das vielleicht jetzt schon?
Oh, möglicherweise. Vor allen Dingen ist es ja so, dass Formel 1 seit vielen, vielen Jahren diesen Show-Faktor hat, dass es einfach ein Erlebnis ist, diese Fahrzeuge, die so extrem aerodynamisch ausgefeilt sind, tatsächlich mal auf der Strecke zu sehen und sie auch zu hören. Ich kann mich erinnern, was das in den letzten Jahren für Diskussionen gegeben hat, weil die Motoren jetzt tatsächlich ja statt 110 Dezibel nur noch 100 Dezibel laut sind. Ja, dass man da den Tod der Formel 1 schon herbeigeredet hat, einfach nur, weil die neuen Motoren ein bisschen leiser sind. Und solche Geschichten, wie gesagt, ich glaube, die Relevanz der Formel 1 für die Entwicklung von Straßenfahrzeugen ist nicht erst seit gestern überschaubar, sondern das geht schon viele Jahre so. Und ich denke, das wird auf dieser Basis auch noch weiterlaufen. Auf der anderen Seite, wer sagt denn nicht, dass auch synthetische Kraftstoffe eine Zukunft haben in der Zukunft unserer Mobilität.
Ich habe jetzt mal eine ganz politische Frage an dich, eine ganz politisch radikale Forderung. Ich weiß ja, an dir ist so ein kleiner Politiker verloren gegangen, Tobi. Stell dir vor, irgendeine Regierung der Welt, um es mal ein bisschen näher nach Hause zu holen, sagen wir die deutsche Regierung, erlässt irgendwann. Gut, die deutsche Regierung ist ein bisschen weit hergeholt, weil hier die Autoindustrie so groß ist. Aber ein Motorsportverbot, so ein bisschen wie es in der Schweiz lange gab. Ein Motorsportverbot für Verbrenner. Das gibt's ja in der Schweiz. So, da darf man zwar Autorennen fahren, aber sie müssen halt elektrisch sein. Das war die Ausnahmeregelung, die Formel E damals bekommen hat für den Zürich E-Prix 2018. Was wäre denn dann mit der Formel 1? Also, die ist dann zwar vielleicht zur Show und sagt vielleicht, wir sind klimaneutral, aber ich will zurückkommen zu diesem Thema Formel 1, Formel E Fusion. Kann die Formel 1 denn dann überhaupt noch bestehen, wenn die Formel 1 nicht irgendwie elektrisch wird und stattdessen sagt, wir machen synthetische Kraftstoffe und dann kommen aber irgendwelche Regierungen und sagen, unsere politische Forderung ist, Motorsport ist sowieso nur gefährlich, macht niemandem Spaß, keiner geht an die Rennstrecken. Leute, die sich dafür interessieren, sind alle Nerds und komisch. Und die Umwelt verschmutzen sie auch noch, da können sie noch so viel sagen, wir sind klimaneutral, wir verbieten Formel 1 Rennen. Dann bleibt der Formel 1 doch gar keine Option irgendwie, als mit der Formel E zu fusionieren oder halt ein ganz anderes elektrisches Konzept sich zu entwickeln.
Ah, das ist sehr hypothetisch jetzt alles. Auf der anderen Seite, was spricht denn für die Formel 1 dagegen, in andere Länder zu gehen, wo es dann weiter erlaubt wird? Ich glaube nicht, dass sich da eine UN-weite Resolution erreichen lässt, die die Verwendung von Verbrennungsmotoren verhindert. Ja, da reden wir jetzt natürlich, wenn wir es so allgemein fassen, natürlich nicht nur über Straßenverkehr. Ja, wir reden ja zum Beispiel auch über Schifffahrt zum Beispiel. Flugverkehr ist ja im Endeffekt alles davon betroffen. Da wird überall Treibstoff verbrannt und ja, Emissionen generiert. Grundsätzlich könnte man durchaus vorstellen, dass es diesen Schritt geben wird von Regierungen, dass sie tatsächlich Motorsportverbote für Verbrenner erlassen werden. Aber es muss sich ja ganz klar auch mal drüber im Klaren sein, wie viel Prozent der Emissionen im Straßenverkehr macht denn der Motorsport? Ja, ich wohne hier in der Nähe vom Nürburgring, da fahren jeden Tag, wenn jetzt nicht gerade Schnee drauf liegt, aber da fahren jeden Tag zig hundert Autos drüber. Nichtsdestotrotz macht der Motorsport ja im Gesamtverhältnis vielleicht 0,1% an den CO2-Emissionen aus. Ich glaube, da ist einfach keine Notwendigkeit gegeben, dass man den Verbot des Motorsports ja auch als großen Heilsbringer sehen wird. De facto bringt das relativ wenig, wenn es auf die Gesamtbilanz ankommt.
Einen weiteren Punkt, den Alejandro Agag in diesem Interview, über das wir hier sprechen, aufgebracht hat, ist die Zukunft von Wasserstoffantrieben. Oder vielleicht andersrum formuliert, die mangelnden Zukunftsaussichten von batterieelektrisch angetriebenen Rennfahrzeugen. Wie wäre das denn? Vielleicht auch als E-Fuels-Nachfolge für die Formel 1? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine Ausnahme wäre von dieser FIA-Regelung, denn ich habe dieses Abkommen zwischen der Formel E und FIA noch nie gesehen. Es wird nur immer schön viel drüber geredet. Könnte ja auch sein, dass da drin steht, dieses Abkommen gilt für batterieelektrisch angetriebene Elektrorennfahrzeuge. Da könnte man doch sagen, wasserstoffelektrische Fahrzeuge sind nicht ganz so sehr batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge. Auch wenn da kleine Akkumulatoren drin sind in so einem Wasserstoffantriebsstrang, könnte man da vielleicht irgendwie eine Ausnahmeregelung finden. Was hältst du davon, dass entweder die Formel 1 oder die Formel E mittelfristig weggeht von Batterieantrieben, sagt, da ist uns die Reichweite zu kurz, wir gucken uns lieber an, was man mit Wasserstoff machen könnte?
Eine Option wäre es auf jeden Fall. Da ist natürlich auch noch im Moment ganz viel Kaffeesatzleserei dabei, wie sich die Entwicklung in den Bereichen entwickeln wird. Wasserstoff ist schön und gut. De facto ist es allerdings so, dass man relativ hohe Verluste hat bei Wasserstoff im Vergleich dazu, dass man auch stattdessen einfach die Energie selbst in den Batterien speichern könnte. Jetzt muss man stattdessen die Energie, die anderswo produziert wird, muss man dazu verwenden, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff, dann den Wasserstoff auffangen, ihn zu transportieren in einer irgendwie wie auch immer gearteten Infrastruktur dann zur Verfügung zu stellen, da wo die Fahrzeuge ihn brauchen, ihn dann ins Fahrzeug zu laden, im Fahrzeug selber dann durch die Republik oder durch die Welt zu kutschieren und ihn dann zu verbrauchen und daraus wieder elektrische Energie zu gewinnen. So ist ja, es ist stark vereinfacht ausgedrückt, der Kreislauf der Energie beim Wasserstoff, und das ist ja im Endeffekt auch alles das, was zu den extrem hohen Verlusten führt, wenn man mal sieht, wie viel Energie man am Anfang hat und wie viel Antriebsreichweite man dann tatsächlich am Ende rausbekommt. Keiner weiß, wie sich das entwickeln wird. Ich hatte es ja auch schon mal angesprochen. NIO hat zum Beispiel jetzt die Markteinführung ihres neuen Feststoffakkus, glaube ich, war es geplant, der 1000 Kilometer Reichweite ermöglichen wird. Und auch interessante Aspekte zusätzlich mitbietet, nämlich dass zum Beispiel die Batterie einfach getauscht wird, wenn sie leer ist. Und man dann einen vollgeladenen Akku ins Auto bekommt. Vielleicht ist ja auch das die Zukunft. Nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt so viele Optionen. Vielleicht reden wir in 20 Jahren auch gar nicht mehr über die Thematik, weil eine Batterie vom Gewicht eines Smartphones dann genügend Energie für 100 Kilometer elektrischen Antrieb speichern kann. Ja, das ist ja alles die Frage, wie sich die Technik weiterentwickelt, und gibt da definitiv viel Entwicklungspotenzial in viele Richtungen, und ich denke, da wird man einfach abwarten müssen, was sich da tatsächlich als markttauglich erweist und was nicht.
Es bleibt also spannend. Egal, ob jetzt die Zukunft des Motorsports ist, die Zukunft der Formel 1 ist oder die Zukunft der Formel E ist. Ich bin jetzt noch nicht allzu lange auf diesem Planeten dabei und habe noch nicht allzu viel, ich habe so einen kleinen Bruchteil von der Motorsportgeschichte erlebt. Es fühlt sich momentan allerdings sehr danach an, als würde in den nächsten Jahren so viel technologisch an Quantensprüngen passieren. Ich mag das Wort Quantensprung übrigens nicht, weil Quanten ja eigentlich was ganz Kleines ist. Aber off-topic. Also es würde sich sehr viel entwickeln und zwar so viel Fortschritt wie in der ganzen Motorsportgeschichte noch nicht. Genauso Hochspannung erwarten wir jede Woche aufs Neue in
Tobis Teleskop.
Tolle Überleitung.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute mit einem weiteren TV-Deal. Die Extreme E wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ProSieben Max gezeigt. Run Racing richtet damit sein Motorsport-Portfolio immer mehr auf Elektrorennen aus. Den Anfang machte bereits vor 2 Jahren die Jaguar I-Pace E-Trophy, dann die Formel E und nun kommt auch noch die Extreme E dazu. Den Saisonauftakt, den Desert Xprix, können die Fans dann am 3. und 4. April sehen.
Dann kommen wir in den großen Abschluss, das Grid Dummies Formel E Quiz. Alles wie gehabt, oder Tobi? 3 Fragen von mir, 3 Fragen von dir. Wir beantworten und lassen allesamt mittippen und mitraten an den Empfangsgeräten und zählen Punkte.
Prima.
Willst du anfangen?
Muss ich? Na gut. Wir hatten es im News-Überblick schon gesagt, Stéphane Sarrazin ist zurück im elektrischen Motorsport. Der Franzose wird die Extreme E für Veloce an der Seite von Jamie Chadwick bestreiten. Ohne eine Durchfahrtsstrafe wegen zu hohem Energieverbrauch hätte er das Formel-E-Finale von Saison 1 von der Pole Position aus gewonnen, wurde so jedoch nur 15. So reichte es für ihn nie zu einem Sieg in der Elektrorennserie. Auf dem Podest hat er aber schon gestanden. Wie viele Podestplatzierungen erreichte Sarrazin in der Formel E?
Ach du Schreck. Also ich habe neulich auf jeden Fall den Montreal-E-Prix aus Saison 3 geguckt, wo er sich bis in die letzte Runde mit irgendwem duelliert hatte. Ich glaube, ja, mit Buemi duelliert hatte. Na klar, deswegen war Buemi ja so aufgebracht. unter anderem. Deswegen hat er mindestens da ein Podium erreicht. Mir fallen leider nicht allzu viele andere Podien ein. Zählt denn sein Podium, auf dem er ja stand, bevor er disqualifiziert wurde da in London?
Nein, das zählt nicht. Okay. Er wurde ja schon vorher, er wurde nicht disqualifiziert, er hielt eine Durchfahrtsstrafe und war dann nur 15.
Tja, also ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dieses Montreal-Ding war nicht sein einziges. Und so ein educated guess, 3 Podien in der Formel E hat er erreicht.
Stéphane Sarrazin stand auf dem Podium in Long Beach 2016 als 2.
Aha.
Als 3. in New York City.
Aha, und 1 noch.
Und als 3. in Montreal 2017. Die Antwort ist richtig.
Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch ein 4. Gut geraten. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. So viel Ehrlichkeit muss sein. Na gut, nehme ich trotzdem mit.
Nee.
3 Podien also für Herrn Sarrazin. Mal gucken, wie viele dann in der Extreme E dazukommen. Ich möchte mit dir viel mehr über die Formel E reden für meine erste Frage. Wir haben ja schon häufig über Rennkalender, Ideen spekuliert, auch heute ganz viel. Die sind zwar alle schön und gut, die muss am Ende aber bekanntlich immer der FIA Motorsport Weltrat mit grünem Licht absegnen. Der trifft sich 4-mal im Jahr und meine Frage an dich, wann und wo ist das nächste Meeting?
Am 5. März ist das Meeting. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das wird virtuell stattfinden. Als Austragungsort geplant war ursprünglich Genf, der Hauptsitz der FIA.
Und damit hast du vollkommen recht, 1-1. Der nächste Termin, der 5. März tatsächlich in Genf oder mit Zentrale in Genf und alle aus ihrem eigenen Wohnzimmer, ja.
Genau, das ist nämlich der Freitag nach dem Saisonauftakt. Wir waren ja bei meiner ersten Frage schon bei Stéphane Sarrazin und Formel-E-Geschichte. Der Franzose bekam in der Formel-E-Saison 1 sein Ergebnis beim Moskau-E-Prix gestrichen, Platz 14, da es damals die sogenannte Streichresultate-Regel gab.
Oh ja.
Bei den meisten Fahrern wurde ein Rennergebnis gestrichen, bei dem der Fahrer sowieso punktelos blieb. Welcher Fahrer war denn hier die einzige Ausnahme?
Der hat es dir irgendwie angetan, der Sarrazin, ne? Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die müsste ich wissen und weiß ich nicht. Das war ja sonst immer, dass man einfach das Ergebnis hat streichen lassen, wo man halt nicht ins Ziel gekommen ist oder so. Du hast ja gerade gesagt. Das heißt, ich brauche einen Fahrer, der in jedem Rennen in Saison 1 in die Punkte gefahren ist, ne? Und dann halt sich ein Ergebnis streichen lassen musste. Oh Gott. Kann es sein, dass es einer der Renault-Fahrer war? Nico Prost?
Richtig.
Oh. Auch das so ein educated guess. Ich habe das nämlich, glaube ich, irgendwann schon mal, nicht, dass mich man mich hier verdächtigt, irgendwie das nachzuschlagen. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal in meiner Formel-E-Laufbahn aufgeschrieben. Und irgendwas ganz hinten im Kleinhirn sagte noch, das könnte Nico Prost gewesen sein. Aber das, ja, also, was alles an Wissen, was man nicht so braucht. Naja,
okay. ist aber tatsächlich richtig. Nico Prost war der einzige Fahrer, bei dem ein 10. Platz gestrichen werden musste. Sonst konnte jeder Fahrer des gesamten Feldes mindestens ein Rennen streichen lassen, wo er keine Punkte geholt hat.
Ja, das ist ja auch klug. Hätte ich ja auch gemacht. Die wenigsten Punkte streichen lassen. Weißt du auch noch, welches? Das gibt jetzt hier, nimmt jetzt hier ganz andere Ausmaße an. Aber welches Rennen hat er streichen lassen? Das weiß ich nämlich echt nicht.
Ich weiß, es war ein Punkt, es war ein 10. Platz. Boah, hohohoho.
Ist auch egal. Kannst du jetzt mal recherchieren. Du kannst erstmal überlegen bei meiner zweiten Frage und wenn du fertig überlegt hast, direkt recherchieren, welches Ergebnis er hat streichen lassen. Ich gucke mit dir nämlich zu einer anderen Rennserie. Wir haben jetzt zweimal Stéphane Sarrazin gehabt. Thematisch bleiben wir grob in Frankreich. Es gab nämlich in der vergangenen Woche eine Kurzmeldung bei uns auf der Webseite eformel.de. Van Dorn und NATO testen Wasserstoffauto für Le Mans. Das ganze Projekt, wo die beiden teilnehmen, heißt H24 Racing. Also ich weiß gar nicht, ob es H24 ist oder ob sie lieber ein H24 Racing hätten, weil ist ja Wasser, ist auch wurscht. Die wollen jedenfalls mit Wasserstofftechnologie in diesem Jahr beim Le Mans Cup mitmachen, Tobi. Also so das Rahmenprogramm der 24 Stunden. Mhm. Ab wann bekommt denn der große Langstreckenklassiker in Le Mans seine eigene wasserstoffelektrische Klasse?
Ich glaube, ich habe mir darüber eine Eselsbrücke gebildet. Nämlich abgeleitet vom Teamnamen H24 müsste das 2024 sein.
Vollkommen richtig. 2-2, der große Ausgleich.
Oh, dann für dich die Chance auf den dritten Punkt. Oh, das wird schwierig.
Ich glaube, das gab es noch nie, dass ich mal 3 Punkte hier erzielt habe. Ich bin ganz aufgeregt.
Oh, ja, und ja, wir hatten jetzt zweimal Stéphane Sarrazin.
Jetzt noch ein drittes Mal.
Jetzt ein drittes Mal leider nicht, nein.
Ach so.
Stattdessen geht's um die RMS St. Helena.
Aha.
Das ehemalige britische Postschiff macht sich ja jetzt in absehbarer Zeit auf den Weg nach Saudi-Arabien, um als schwimmendes Fahrerlager für die Extreme E zu dienen. Das Schiff wurde dafür in den letzten Jahren stark umgebaut und modernisiert. Jetzt die Frage an dich. Wann, in welchem Jahr, fand denn die Jungfernfahrt des in Aberdeen gebauten Schiffes statt?
Oh, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut bei der Frage. Ich weiß nicht, warte. Die sind neulich, und da habe ich auch drüber getwittert, deswegen weiß ich das, meine ich, möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil die mal nach diesem Umbau so eine Testfahrt gemacht haben. So irgendwie, die wird in Liverpool momentan umgebaut, die St. Helena, und ist dann mal kurz irgendwie nach Wales gefahren, hat da Anker gelegt für eine Nacht, ist dann ein bisschen hin und her gefahren, hat mal geguckt, ob alles funktioniert, glaube ich einfach. Und die sind jetzt wieder nach Liverpool zurückgefahren. Und alle Teams haben in der vergangenen Woche ihre Fahrzeuge dahin geschickt. Die kommen ja aus Frankreich und aus Deutschland und überall kommen sie her. Und das landet jetzt alles in Liverpool, wird da aufs Schiff geladen. Und dann geht's halt wahrscheinlich durchs Mittelmeer und Suezkanal nach Saudi-Arabien. Ist es der Suezkanal? Ja. Ich glaube schon.
Ja, ist es.
Geografie 4. Aber trotzdem. War ja richtig.
Reicht.
Und ich glaube, in diesem Kontext, in dem ich das recherchiert habe, viel zu weit ausgeholt jetzt für die Antwort, kam mir die Zahl 1989 als Baudatum über den Weg. Und ich glaube, dass die St. Helena 1989 vom Stapel gelaufen ist.
Tja, Tobi.
Oh Gott, er macht's spannend.
Ich würde dir gerne einen halben Punkt geben. Weil sie gebaut wurde sie von 1989 bis 1990 und ist tatsächlich 1990 das erste Mal gefahren. Aber 1989 gebaut, ja. Das ist, es ist schwierig. Ich würde dir gerne einen halben Punkt geben.
Okay, gut.
Auch wenn es ganz streng genommen nicht richtig ist, aber
Naja, jetzt ist die Frage, du hast mich, was hast du mich gefragt? Wie war der laut der Frage? Ich kämpfe hier um meinen ganzen Punkt jetzt. Was war die Frage?
Die Frage war, wann sie ihre Jungfernfahrt absolviert hat.
Tja, man könnte jetzt auch sagen, die Jungfernfahrt ist von der einen Seite des Hafens zur anderen.
Nein, aber tatsächlich vom Stapel ist sie gelaufen am 31. Oktober 89, daher.
Das weiß Tobi aus dem Kopf.
Habe ich jetzt gerade nachgeguckt und tatsächlich ist es dann so, da muss ich dir sogar den ganzen Punkt geben, denn sie wurde dann anschließend für ihre Tätigkeit als Postschiff noch weiter umgebaut, allerdings hat sie tatsächlich ihre erste Fahrt schon 89 gemacht. Tobi, Punkt für dich, 3 Punkte.
Wow, das gab's noch nie. Ich hab Gänsehaut am Po. Großartig. Einfach nur großartig. Hast du auch rausgefunden, welches Ergebnis Nico Prost sich hat streichen lassen müssen? Also von wann?
Das war das Saisonfinale in Battersea Park, wo er Zehnter wurde.
Ja, okay.
Dieser eine Punkt wurde gestrichen.
Okay. Gut zu wissen. Könnt ihr jetzt mal mit angeben beim nächsten Stammtischtreffen. Ich versuche anzugeben beim nächsten Stammtischtreffen, wann auch immer das ist. Ist ja 2021, so ein Kackjahr bisher. Aber irgendwann gibt's vielleicht Stammtischtreffen. Vielleicht versuche ich anzugeben mit meinem ersten Sieg. Es liegt in meinen Händen. Mit dieser nächsten Frage. Und auch das ist eine Information, die ihr, liebe HörerInnen, nachhören und lesen könnt, vor allem auf unserer Webseite. Wir gucken jetzt nämlich mal, Tobi, endgültig nach Saudi-Arabien. Da läuft der Aufbau der Strecke schon auf höchsten Hochtouren. Und es gibt die ersten Fotos, die ersten Bilder in den sozialen Netzwerken von Zelten und Mauern und Flutlichtanlagen, die da aufgebaut werden. Ist ja ein Nachtrennen. Welches Unternehmen, Tobi, ist mit einem eigenen Patent für die Beleuchtung in Saudi-Arabien zuständig?
Das ist eine italienische Firma, die gleiche, die auch in Singapur die Flutlichtanlage für die Formel 1 aufbaut.
Mhm. Soweit richtig.
Schande, wie hießen die noch? Ich habe was von EZ im Kopf. EZ Engineering. Ich sag EZ Engineering.
EZ Engineering? Ja. Pass auf, halte ich fest. Die Firma ist aus Italien, ist also eine SRL, also wie eine GmbH. Sie ist das Unternehmen, das für Singapur zuständig ist in der Formel 1. Und heißt mit vollem Namen die Dino Zoli Group. Und deswegen ist es leider Delta.
Ah, okay.
Spannend. Engineering. Ich weiß nicht. Ich gebe dir einen halben Punkt. Komm. Weil, ja, doch. Halber Punkt ist es mir wert. Das heißt, es steht 2,5 zu 3. Dieser halben Punkt, das ist doof zum Ansagen. ich glaube, ich habe zum ersten Mal in dieser ganzen Grid-Dummies-Geschichte gerade gewonnen.
Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, ich bin aus dem Haus. Out of the house. Großartig. Das hat Spaß gemacht. Gewinnen, jetzt weiß ich, wie es dir immer geht, Tobi. Macht richtig Spaß.
Okay.
So. Und jetzt ist wieder Sonntag, Tobi. Jetzt ist irgendwie Füße hochlegen angesagt oder was machen wir? Es fühlt sich langsam aber sicher an wie die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor Saudi-Arabien. Geht dir das auch so?
Noch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ja, es sind ja noch 5 Wochen. Da fließt schon einiges an Wasser noch den Rhein runter. Aber doch so langsam könnte auch mal wieder ein bisschen was an News kommen in Vorbereitung auf das Rennen. Und ja, ich glaube, sobald die News da nach und nach eintrudeln, geht das auch wieder ganz schnell, dass man da in Stimmung für den Saisonauftakt ist.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mir die Motivation hier im Lockdown suchen muss und einfach mich an jedem Strohhalm, den ich so kriege, festkralle momentan und jeden Morgen gebannt auf den Timer und auf den Countdown starre. Nur noch 33 Tage, inzwischen 2 Stunden und ein paar Minuten, bis es in die Reha losgeht. Also hochspannend alles. Wir zwei verabschieden uns jetzt allerdings erstmal in den wohlverdienten Sonntagnachmittag. Danke, dass du dabei warst, Tobi.
Nicht zu danken.
Und wir, liebe HörerInnen, hören uns dann ganz bald wieder, nächsten Sonntag, wenn wieder E-Bot ist. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ciao, ciao.
Ciao.